Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Ja, hallo, wir sind hier heute wieder bei der nächsten Folge unseres Podcasts zum Thema Cyber Security. Und mit mir sitzt hier heute Miriam Völler-Nord. Und Miriam, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo Thomas, ich bin Miriam Völler-Nord. Ich bin Professorin an der Fakultät für Informatik der Hochschule Mannheim und unterrichte in den Themengebieten Netzwerke, Netzwerksicherheit und Grundlagen der Informatik.
Ja, und wir wollen uns heute mal mit einem weiteren Thema beschäftigen, und zwar heute mit dem Thema Netzwerksicherheit und Kryptographie. Und da bist du ja die Expertin für und wirst uns da ein bisschen was zu erzählen können. Und wir haben uns überlegt, wir müssen, glaube ich, erstmal Bob und Alice kennenlernen, oder?
Genau, weil immer wenn es ums Thema Netzwerke und Netzwerksicherheit geht, kommen genau diese beiden Protagonisten ins Spiel. Statt A und B hat man sich nämlich überlegt, nennt man die beiden Stationen, Sender und Empfänger, einfach Alice und Bob, damit das Ganze ein bisschen persönlicher wird. Und Alice und Bob sind in der Netzwerksicherheit auch immer die Guten.
Ja, und Alice möchte mit Bob kommunizieren. Also Alice fängt immer an zu kommunizieren und Bob ist der Empfänger, ne? Ich glaube, das ist so die grundlegende Regel.
Ja, üblicherweise, aber ich glaube, die muss man nicht allzu streng einhalten. Könnte auch mal umgekehrt sein.
Und dann gibt es noch andere. Es gibt noch Malroy.
Malroy ist der Bösewicht. Der Bösewicht, der versucht, die Netzwerkkommunikation abzuhören, böse Dinge zu tun.
Zu stören, zu verändern. Also die Schutzziele, die wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen haben, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit in irgendeiner Weise zu stören, das ist Malroys Aufgabe und Alice und Bob wollen einfach nur miteinander ein bisschen kommunizieren. Das ist jetzt unsere Ausgangslage. Also jetzt kennen wir die beiden wichtigsten Personen. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Bob, weil sonst kommen wir mit den Geschlechtern hier so ein bisschen durcheinander, sonst kriegen wir eine Geschlechterverwirrung. Und ich bin jetzt gerade auf Dienstreise, komme in ein Hotelzimmer, stelle fest, ach, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich irgendwie zum Essen gehe oder schlafen gehe und möchte jetzt nochmal meine E-Mails checken, meine dienstlichen E-Mails. Und ich habe gesehen, hier gibt es ein WLAN, kein Passwort, ich drücke einfach auf Verbinden und fange an, meine E-Mails zu schreiben. Ist das gut oder mache ich hier vielleicht was falsch?
Ja, Bob, das ist leider keine gute Idee, ungesichert in ein WLAN zu gehen, weil dann kannst du mir gleich eine Postkarte schreiben mit deinen vertraulichen Informationen. Das kann dann auch jeder lesen. Dauert zwar ein bisschen länger, ist aber genauso unsicher wie ein nicht abgesichertes WLAN.
Die Postkarte,
genau.
Was heißt jetzt nicht abgesichertes WLAN? Das bedeutet also ein WLAN, wo es gar kein Passwort oder sowas gibt, wo man einfach schwuppsdiwupp drin ist.
Genau, da gibt es kein Passwort, man ist da schwuppsdiwupps drin und das hat natürlich auch den Nachteil, dass dann die Säulen der Netzwerksicherheit, nämlich Geheimhaltung, Integrität und Authentifizierung, leider auch nicht gewährleistet sind.
Jetzt hast du ja was anderes genannt als dein Kollege Sascha Paulus. Der hat uns ja Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit beigebracht. Jetzt merken wir gerade, bei Netzwerksicherheit sind es andere Kategorien?
Ja, im Wesentlichen spricht man da meistens, also Vertraulichkeit und Geheimhaltung kann man äquivalent verwenden. Und beim dritten Punkt ist eben die Authentifizierung dann meistens genannt anstatt der Verfügbarkeit.
Okay, weil es mir nicht so wichtig ist, ob mein Netzwerk jetzt gerade geht, aber wenn, dann, also ist mir schon wichtig, aber ich will Netflix gucken und es läuft nicht, ist auch schlimm, aber ganz wichtig ist natürlich, dass ich weiß, dass derjenige, der mit mir kommuniziert, auch wirklich Alice ist, wenn ich Bob bin und nicht Malroy, der mir jetzt so tut, und das ist Authentizität.
So ist es ganz genau.
Okay, also das heißt, die Säulen der Netzwerksicherheit sind jetzt in meinem Hotel WLAN nicht gewährleistet. Was mache ich jetzt? Ich wollte doch meine E-Mails checken.
Genau mit dieser Fragestellung beschäftigt sich dann nämlich die Kryptologie.
Kryptologie. Okay, was Neues. Also das heißt, wir haben jetzt ein Netzwerk und jetzt wollen wir das sicher machen. Und jetzt kommt die Kryptologie. Definier doch mal Kryptologie, bitte.
Genau, Kryptologie ist eigentlich eine Wissenschaft, die sich mit sicherer Kommunikation beschäftigt. Und die besteht aus zwei Hauptzweigen, nämlich der Kryptographie und der Kryptoanalyse.
Kryptoanalyse kann ich mir vorstellen. Ich will Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Erklär mir das.
Okay, also bei der Kryptographie geht es darum, um die Technik der Verschlüsselung von Informationen. Das heißt, wie kann ich die so verschlüsseln, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt ist. Das also, wenn ein Angreifer eine Nachricht abfängt zum Beispiel, er zwar die Nachricht hat, aber nichts damit anfangen kann, weil es eben verschlüsselt ist.
Ich könnte also meine Postkarte nehmen und ich tausche jetzt einfach jeden Buchstaben, den ich dir schreiben will. Also ich will jetzt schreiben, bin gut angekommen, Alice, tausche ich jetzt durch eine Zahl aus und für H nehme ich 1, für B nehme ich eine 5. Und ist das dann verschlüsselt?
Das ist dann verschlüsselt, ganz genau.
Und was muss dann der Angreifer wissen, um diese Postkarte zu lesen?
Der müsste dann wissen, wie man das Ganze wieder entschlüsselt, das heißt, welchen Buchstaben du durch welche Zahl ersetzt hast.
Das wäre jetzt ein ganz einfaches Verfahren und wahrscheinlich redest du dann gleich noch über.
Darüber reden wir gleich noch.
Aber wir wollen ja nicht hetzen. So, jetzt hast du gesagt Kryptographie. Du hast aber auch noch Kryptoanalyse gesagt. Was ist Kryptoanalyse?
Kryptoanalyse befasst sich mit dem Entschlüsseln einer verschlüsselten Nachricht ohne Kenntnis des sogenannten geheimen Schlüssels, den wir eigentlich bräuchten, um regulär eine Nachricht zu entschlüsseln. Also das zielt darauf aus, die Schwachstellen in einem Verschlüsselungssystem zu finden und die Verschlüsselung zu brechen.
Also Alice und Bob haben sich auf einen Schlüssel geeinigt, H ist 1, B ist 5 und so weiter. Dann ist das Kryptographie. Mhm. Und wenn jetzt Melroy kommt und versucht, diesen Schlüssel zu brechen, den er ja nicht kennt, er weiß ja nicht, was wir beide ausgehandelt haben, dann ist das Kryptoanalyse.
So kann man das sagen, ja.
Gibt es da noch mehr in dem Bereich? Oder haben wir mit Kryptologie, Kryptographie und Kryptoanalyse alles abgedeckt?
Es gibt noch die Steganographie.
Okay, was ist das?
Bei der Steganographie geht es darum, Nachrichten zu verstecken. Und das heißt, dass ein Außenstehender gar nicht erkennt, dass es eine Nachricht gibt. Also bei der Kryptographie haben wir gesagt, es gibt eine Nachricht, ein Außenstehender fängt die ab, aber kann sie nicht lesen oder nicht verstehen. Bei der Steganographie weiß er schon gar nicht, dass es überhaupt eine Nachricht gibt. Die ist versteckt.
Kannst du da mal ein Beispiel für geben?
Gibt historische Beispiele.
Immer gut. Der historische Ansatz hat noch nie geschadet.
Das wäre nicht schlecht, aber leider habe ich mir die ganzen Namen nicht gemerkt.
Okay, ich habe ein historisches Beispiel.
Dann erzähl doch mal.
Also mein Opa ist ja mit meiner Oma, die waren ja ewig verlobt. Und das war ja, wir reden ja von 1900 irgendwas ganz früh, also sie sind ja irgendwie noch 1800 geboren. Und dann hat mein Opa, der die ganz, ganz geheimen Dinge, wie ich küsse dich, unter die Briefmarke geschrieben. Und dann hat er die Briefmarke da drüber geklebt und auf die Postkarte hat er nur nette Sachen, also normale Sachen geschrieben, wie, oh, das Wetter ist schön. Und dann hat meine Oma die empfangen. Die Eltern konnten das natürlich, die haben ja nur die Postkarte gelesen. Und dann hat sie die Briefmarke abgelöst und darunter waren dann die, ich küsse dich auf den, keine Ahnung.
Das ist ein wirklich sehr schönes Beispiel.
Ja, das ist Steganographie.
Das ist Steganographie, genau.
Okay, die Nachricht war ja nicht verschlüsselt unter der Briefmarke, aber er hätte es noch verschlüsseln können.
Er hätte es auch noch verschlüsseln können, genau. War aber jetzt in dem Fall nicht erforderlich, weil er ja davon ausgegangen ist, dass niemand die Nachricht findet.
Mhm. Wann ist denn so eine Steganographie gut? Also wann habe ich da ein gutes Verfahren?
Das Verfahren ist halt dann besonders gut, wenn man die Nachricht nicht finden kann.
Das heißt, wenn man die Kommunikation belauscht, also Melroy belauscht die Kommunikation und wir schicken uns Katzenbilder hin und her, dann kann er nicht feststellen, durch einfaches Anschauen der Nachricht, ohne zu wissen, wie wir das versteckt haben, dass da drin was versteckt ist.
So ist es. Und Katzenbilder ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil sehr häufig versteckt man solche Nachrichten tatsächlich in Bildern. Und zwar geht man davon aus, dass die Pixel der Bilder, die einzelnen Bildpunkte, digital aus drei Farben bestehen, Rot, Grün und Blau. Und diese Farben sind binär kodiert. Und du kannst jetzt von jeder dieser Farben einfach ein Bit austauschen, dieses ein Bit verwenden, also definieren, dieses eine Bit und das zu verwenden, um da die Nachricht rein zu kodieren.
Und das Bild verändert sich dadurch nicht sichtbar?
Nicht sichtbar. Man nimmt dann sinnvollerweise das sogenannte Least Significant Bit, das heißt, das ist das Bit, das den Zahlenwert, der die Farbe darstellt, am wenigsten beeinträchtigt.
So, Melroy guckt das Bild an, für den sieht das ganz normal aus, aber Alice weiß, dass im Least Significant Bit, oder Bob in diesem Fall, weiß, dass da drin die Nachricht versteckt ist und würde sie da wieder rausholen. Jetzt könnte natürlich Melroy auch das Least Significant Bit auslesen.
Das könnte er natürlich auch.
Was kann ich denn dagegen tun?
Gegen das Auslesen kannst du erstmal nichts tun.
Ja, aber dass er erkennt, dass da eine Nachricht
ist. Ja, darum, dann könntest du es natürlich nochmal verschlüsseln, die Nachricht.
Okay. Und weil es nämlich dann für Mailroy nicht, weil eine verschlüsselte Nachricht riecht ja aus wie Zufall. Und damit kann man es nicht mehr als das normale Rauschen, was ja eh in jedem Bildpixel drin ist, erkennen.
Also du kannst tatsächlich über eine statistische Analyse natürlich, könntest du dann erkennen, dass da eine Nachricht drin ist, wenn sie im Klartext auch drin ist. Mhm. Aber ich denke, wenn du sie zusätzlich noch verschlüsselst, wirst du das wahrscheinlich nicht mehr erkennen.
Nee, weil ja verschlüsselte, also wenn du verschlüsselte Nachrichten dir anguckst und vergleichst die mit Zufall, kannst du keinen Unterschied sehen. Und jede Kamera rauscht ja, das heißt, jedes Katzenbild hat ja in dem niedrigsten Pixel wahrscheinlich auch irgendeine Zufallskomponente.
Genau.
Okay, das ist jetzt Steganographie, aber das mache ich ja jetzt nicht, wenn ich in meinem Hotelzimmer sitze und mit dir kommuniziere, sondern ich werde ja wahrscheinlich eher, oder haben wir noch was zur Steganographie?
Nein, da haben wir jetzt nichts mehr dazu. Genau, du würdest es wahrscheinlich eher auf ein kryptografisches Verfahren zurückgreifen, das heutzutage in Netzwerken dann auch schon zur Verfügung steht.
Mhm. Was nehme ich denn da?
Ja, also da gibt es grundsätzlich erstmal drei Verfahren für das Umsetzen von Netzwerksicherheit. Es gibt sogenannte Symmetric Key Verfahren, also symmetrische Schlüssel. Es gibt Asymmetric Key Verfahren, asymmetrische Schlüssel, nennt man auch Public Key Verfahren. Und es gibt noch ein weiteres Verfahren in diesem Zusammenhang, das ist der sogenannte Hash Value Algorithmus, den man auch noch verwenden kann. Allerdings jetzt nicht zum Verschlüsseln einer Nachricht, aber für die Integrität zum Beispiel.
Das war ja das, was wir vorher schon gelernt haben, dass es ja auch ein Schutzziel ist, dass man nicht sieht, dass etwas verändert ist, also die Integrität gewährleistet ist. Aber die anderen Verfahren, da geht es um die Vertraulichkeit der Nachricht. So, jetzt hast du natürlich wieder ganz viele Verfahren hier gedroppt.
Ja, war meine Absicht.
Ja, jetzt ist Bob sitzt ja in seinem Hotelzimmer, hat ja wenig Ahnung von Cybersecurity, er studiert ja noch. Ich war ja Bob. Ich bin ja fertig mit Studium. Dann fangen wir doch mal an. Also als erstes hast du gesagt, symmetrische Verfahren. Wie muss ich mir so ein Verfahren vorstellen?
Also generell läuft das Ganze so ab, ich bin Alice, die möchte eine Nachricht verschicken. Alice hat den Klartext dieser Nachricht, möchte die über einen ungesicherten Kanal verschicken, das heißt, es kann niemand mitlesen. Und damit der Angreifer eben nicht versteht, was in der Nachricht steht, würde sie die Nachricht verschlüsseln. Das heißt, sie erzeugt einen sogenannten Ciphertext, nennt sich das dann. Und dazu benutzt sie einen Schlüssel und einen Algorithmus. Kann man nachher nochmal drauf eingehen, dass das beides wichtige Komponenten sind von so einem Verschlüsselungsverfahren, sowohl der Schlüssel als auch der Algorithmus. Aber zunächst mal vom Prinzip, sie verschickt dann diese verschlüsselte Nachricht. Und wenn Bob die Nachricht bekommt, benutzt er denselben Algorithmus, aber auch denselben Schlüssel, um diese Nachricht wieder zu entschlüsseln. Deswegen ist das symmetrisch, also Verschlüsselung und Entschlüsselung funktioniert mit demselben Schlüssel.
Das ist also wie bei einer Haustür. Ich habe zwei Schlüssel. Alice hat einen, Bob hat einen. Beide können die Haustür aufschließen. Das Schloss ist der Algorithmus, weil der Schlüssel muss ja zum Schloss passen. Und das Innere des Hauses ist quasi der verschlüsselte, okay, da bricht die Metapher ein bisschen, aber der Ciphertext ist so lange, bis es dann entschlüsselt ist, dann ist der Klartext.
Die Tür ist so lang zu, bis du aufschließt.
Genau, und ja, so kann man kann sich eine Kiste vorstellen. Ne? Eine Kiste, in der Kiste ist diese geheime Nachricht.
Ja.
Solange die Kiste zu ist, ist die Kiste der Ciphertext und dann kommst du mit deinem Schlüssel und schließt es auf. Jetzt war ich vor ein paar Tagen auf einer Konferenz und habe da gelernt, wie man Schlösser knackt. Und da habe ich mal vor langer Zeit gehört, dass ja das Geheimnis nicht sein darf, wie das Schloss konstruiert ist, sondern dass der Schlüssel das Wichtige ist. Wie ist das bei den Verschlüsselungsverfahren?
Genau so ist es da auch. Der Algorithmus, der ist meistens sogar offengelegt. Das heißt, er ist öffentlich bekannt. Kann auch jeder nachlesen, wie der funktioniert. Und die Verschlüsselung ist dann besonders gut, wenn der Schlüssel eben besonders gut ist. Und besonders gut heißt zum Beispiel, er ist besonders lang. Das heißt, er hat sehr viele Bits, mit denen man dann verschlüsseln kann.
Wie groß ist so ein Schlüssel?
256 Bit, 512 Bit, je länger, desto besser. Aber das sind so aktuell, glaube ich, so gängige Schlüssel.
Mhm. Also ich hab ein Verfahren, ich habe einen Schlüssel. Die Qualität des Schlüssels hängt an seiner Länge. Die Qualität des Verfahrens?
Die Qualität des Verfahrens? Hängt am Verfahren selber. Das wichtig ist, dass man nicht so einfach zurückrechnen kann. Also man muss natürlich schon zurückrechnen mit dem passenden Schlüssel, aber dass man Brute Force das nicht so leicht knacken kann.
Mhm. Das heißt, man muss alle Schlüssel durchprobieren, um wieder den Klartext zu kriegen. Es darf keine Abkürzung geben. Also nicht, dass ich nur einen halben Schlüssel brauche und das Schloss trotzdem aufgeht. Okay. Was haben wir da für Verfahren? Was ist da so der, was nimmt man da? Wie heißen die Dinger?
Also da gibt es zum Beispiel ein AES-Verfahren.
Advanced Encryption Standard.
Genau, so ist es. Und viele dieser Verfahren basieren auf der sogenannten modularen Arithmetik. Was steckt dahinter? Wer ein bisschen sich mit Mathe auskennt, da steckt die Modulo-Funktion dahinter.
Die Modulo-Funktion tut was?
Die Modulo-Funktion berechnet Reste. Und Reste sind ja nicht unbedingt immer eindeutig. Es gibt ja Operationen, die dann restgleich sind. Das heißt, beim Teilen durch dieselbe Zahl bekomme ich unterschiedliche Reste, je nachdem, was der, was sind das, Divisor, Dividend?
Divisor und Dividend, ja.
Genau.
Also Beispiel 5 modulo 2 ist?
1.
1. 7 modulo 2 ist?
1.
Ist auch 1. Okay, also das heißt, die Anzahl der Dinger, die hinten rauskommen als Ergebnis der Modulo-Operation, ist begrenzt und mehrere Zahlen ergeben denselben Rest. So, okay, 5 durch 2?
2,5.
Aber wir machen ja Ganzzahlen.
Wir machen aber Ganzzahlen, wäre dann 2.
Okay, also 5 durch 2 ist 2 Rest 1. 7
genau.
Durch 2 ist 3 Rest 1. Und darauf basiert Verschlüsselung, kann ich mir nicht vorstellen.
Vor allem auf dem Rest basiert die Verschlüsselung.
Okay.
Also der Rest ist das Entscheidende, weil man eben da diese Abkürzung dann nicht gehen kann.
Erklär's mal.
Ja, so, das ist natürlich, da müsste man jetzt tatsächlich, ne, eine Formel sagt mehr als 1000 Worte. Ne? Das ist jetzt natürlich recht komplex, das einfach in Worte zu fassen. Aber die Idee daran ist schon, und deswegen ist auch wichtig, dass dieser Schlüssel besonders lang ist, ja, weil je höher das Modulo ist, also der Divisor,
ja,
desto mehr Varianten gibt es dann auch.
Okay. Das heißt, wir würden jetzt hier vielleicht darauf verzichten, die Mathematik und an die und auf die entsprechenden Fachbücher verweisen oder auf die Vorlesung, die man ja auch besuchen kann. Okay, also das heißt, wir haben symmetrische Verfahren, die beruhen oft auf dieser Modulo-Arithmetik. Wir haben ein Verfahren jetzt gerade mal genannt, AES, es gibt noch andere. DES gab es früher, ich glaube, das ist nicht mehr so.
Der ist nicht mehr sicher.
Ja, dann gibt es 3DS, das ist der etwas bessere Bruder von DES. Es gibt ChaCha20, es gibt eine ganze Reihe von diesen Verfahren, die man da benutzen kann und die aber alle immer denselben Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln brauchen. So. Die Qualität von diesen Verfahren, die wird von Kryptoanalytikern getestet.
Getestet, genau.
Okay, und wenn die sagen, ist gut.
Dann ist es erstmal gut. Solange, bis es nicht mehr gut ist, weil man es dann doch in endlicher Zeit geknackt hat.
So, jetzt ist ja die Schlüssellänge bestimmt die Sicherheit des Verfahrens. Und der Schlüssel ist ja immer kürzer normalerweise als die Nachricht.
Normalerweise schon. Eine Ausnahme wäre das sogenannte One-Time-Pad. Beim One-Time-Pad ist der Schlüssel mindestens so lang wie die Nachricht selbst, sodass du also immer eine quasi zufällige Verteilung der Bits hast und der Schlüssel auch immer nur einmal verwendet wird, sodass ein Angreifer, selbst wenn er einen Schlüssel abfängt, nichts damit anfangen kann, weil in der nächsten Nachricht ist es wieder ein anderer.
Mhm. Und One-Time-Pad ist das einzige Verschlüsselungsverfahren, das theoretisch absolut unknackbar ist.
So ist es.
Weil es keine Möglichkeit, weil es, klar, wenn der Schlüssel genauso lang ist wie die Nachricht, dann musst du genauso viele Bits durchprobieren, wie die Nachricht hat und damit hast du wenig erreicht. Okay. So, das sind jetzt die symmetrischen Verfahren. Sind die cool oder haben die auch Nachteile?
Ja, die haben natürlich einen großen Nachteil, nämlich irgendwie musst du ja diesen Schlüssel verteilen unter den Leuten, die da kommunizieren wollen. Es brauchen ja alle den gleichen Schlüssel. Und wie machst du das? Solange das Medium ungesichert ist, kannst du ja diesen Schlüssel nicht einfach über ein ungesichertes Netz oder einen Kanal verschicken.
Weil sonst Malware den Schlüssel abgreift,
genau.
Und dann deine Kommunikation mitliest.
Und dann, genau, so ist es.
Und das war ja auch, also wenn wir mal historisch uns das angucken, bei der Enigma, ja auch eins der Probleme, weil die Schlüssel mussten, das war ja ein symmetrisches Verfahren, also wir sind im Zweiten Weltkrieg, und da mussten ja die Schlüssel auch verteilt werden und deshalb gab es durchaus die Notwendigkeit, die entweder immer frisch zum Ort des Geschehens zu bringen, und bei U-Booten, die hatten dicke Bücher, in denen die Schlüssel für die nächsten Monate schon vorab gedruckt waren. Und deshalb war das, da war es natürlich interessant, so einen Schlüssel zu erbeuten, bis man dann das Verfahren generell geknackt hatte. Das war ja Turing und die berühmte Geschichte verfilmt. Kann man auch gucken im Kino. Aber dann ist es ja doof, dann kann ich das ja gar nicht verwenden. Weil ich habe ja, also was will ich mit einer Verschlüsselung, wenn ich über einen ungesicherten Kanal nicht kommunizieren kann, weil ich den Schlüssel nicht austauschen kann.
Genau. Und da kommt jetzt das zweite Verfahren ins Spiel, das Asymmetric Key-Verfahren. Aber das ist das Thema für den nächsten Podcast.
Dann sind wir für heute schon durch.
Ja.
Gut, dann machen wir doch Schluss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.